Wir sehen sie nicht, aber sie sind da. Die winzigen Nanoteilchen in Socken und Stofftieren, in Sonnencreme, Kosmetika, in Handys und auch in Lebensmitteln. Sie bringen viele Vorteile, aber auch neue und vor allem unbekannte Risiken. Denn es ist nicht bekannt, was die Nanoteilchen im menschlichen Körper und in der Natur bewirken. Um die Risiken besser einschätzen zu können, läuft noch 2 Jahre lang ein Nationalfonds-Forschungsprojekt, das NFP64. Und zu besseren Aufklärung und Information der Bevölkerung gibt es eine kleine Wanderausstellung, die in verschiedenen Städten der Schweiz zu sehen ist. Leiter des NFP64 ist Peter Gehr, emeritierter Professor für Anatomie der Universität Bern. Er ist nun Gast bei Urs Sigrist.
Das Tagesgespräch.
Peter Gehr, wir sind jetzt hier im Studio Bern. Ich würde sagen, normal angelegt. Sehen Sie da jetzt irgendwo Nanoteile? Also abgesehen davon, dass mal sicher sehr klein werden, aber denken Sie, da hat es irgendwo von denen?
Es könnte allenfalls in der Elektronik Nanoteile haben. Es könnte in den Materialien, die in Instrumenten daraus bauen sind, könnte es Nanomaterialien haben.
Im Alltag sind sie auch in den PET-Flaschen, in den Pommeschips-Tüten, in den Kleidern, eben zum Bakterien zum Beispiel abtöten, im Alltag sind die Nanoteile angekommen.
Das ist richtig.
Ist das schon lange oder ist das eine jüngere Entwicklung, die erst in den letzten Jahren so richtig in Schwung gekommen ist?
Ich würde sagen, das ist während der letzten Jahre erst passiert. Während der letzten wenigen Jahren wahrscheinlich. Auch wenn das vielleicht vor ein paar Jahrzehnten angefangen hat, aber die Alltäglichkeit, die ist noch relativ jung.
Fällt es Ihnen auf, wenn noch immer Nanoteile sind? Oder haben Sie da ein besonderes Sensorium dafür? Als jemand, der sich mit dem Thema ja stark beschäftigt. Sie lachen.
Nein, man spürt sie nicht. Man sieht sie nicht, nur nicht. Man spürt sie noch nicht. Man schmeckt sie nicht. Wenn ich dann auch etwas sehe und man auf das zu reden kommt, kann ich sagen, ja, in meinem Velorahmen jetzt zum Beispiel Nanopartikel.
Also Carbonrahmen, Licht, ja. Dort sind sicher Nanoteile dann drin.
Ja.
Kann man die irgendwie erkennen als Laie? Oder weiss man das irgendwie? Ist das irgendwie möglich, um das zu sehen oder zu spüren? Oder was weiss ich?
Überhaupt nicht. Das müsste auf dem Material stehen. Das müsste auf einer Anleitung von irgendeinem Produkt stehen. Und sonst würden wir es nicht merken.
Und die Selbstdeklaration, die kommt ja in der EU für Kosmetika, ist sie jetzt gerade in Kraft gesetzt worden für Lebensmittel ab Anfangs nächstem Jahr. Und in der Schweiz muss man noch ein bisschen warten, da ist 2015 vorgesehen für so eine Deklarationspflicht. Da kommen wir vielleicht noch drauf zu reden. Aber die Nanoteile, die Oberflächen werden selbstreinigend. Sie werden wasserabweisend, hitzefest, Lack, habe ich gelesen, werden kratzfest, Fenster werden schmutzabweisend. Sind das tausend Sassa, die Nanotechnologie?
Überhaupt nicht. Das ist Physik und Chemie. Zum grössten Teil wahrscheinlich einfach Physik. Die Wasserabweisung, Schmutzabweisung ist zu vergleichen mit dem Lotus-Effekt. Das ist ein Effekt, der in der Natur vorkommt.
Der Lotus-Effekt, das ist für Sie als Naturwissenschaftler etwas ganz Normales.
Ist etwas Faszinierendes, muss ich sagen. Ich habe Lotusblumen gesehen, selber in Vietnam. Das ist phänomenal, wenn man dem zuschaut. Es gibt allerdings so, zum Beispiel Silbermäntel bei uns in der Schweiz, der tropft, kugelt sich das Wasser auch ab und tropft nachher ab.
Ich habe vorher gesagt, der Begriff 1000 Sassa, da haben Sie gesagt, nein, das ist sozusagen Natur erklärt das. Wenn ich sage, der Begriff Wundermittel, ich denke beispielsweise, man Zahnpasta, wo Zähne sollen anwachsen lassen, Wundermittel?
Ich bin auch da dagegen, das ist nicht ein Wundermittel. Die werden sehr gezielt eingesetzt, die Nanomaterialien. Und sicher in erster Linie immer mit einem positiven Hintergedanken.
Sie haben vorher die Stirn gerunzelt, als ich gesagt habe, eben ein Zahnpasta, wo die Zähne nachwachsen. Das haben Sie noch nie davon gehört?
Nein.
Ah, ich habe davon gelesen, dass man das eben als Wundermittel oder dass man sogar könne weniger schnell alt werden dank der Nanotechnologie.
Das sind eben Märchen, die da auftauchen. Das sind Sachen, die ganz sicher nicht stimmen.
Ah, dass man eine neue Technologie, weil sie eben so vieles kann, dann auch Sachen andichtet.
Ich glaube, das könnte man so sagen. Es hat phänomenale Effekte Und das verleitet dazu, die zu brauchen und eventuell eben sogar, wie ihr jetzt gerade zwei Beispiele erwähnt habt, zu missbrauchen.
Und einer von diesen phänomenalen Effekten, den ich mindestens gefunden habe, ist ja, dass man in der Pharmaforschung daran schafft, Medikamente mit Nanotechnologie eben so weit zu bringen, dass die ganz gezielt neu ihre Wirkung, ihre Wirkstoff können abladen.
Das muss man sich ganz einfach vorstellen, wie das abläuft, wie das
aber
passiert.
Aber das ist nicht
absolut.
Fantasie.
Ah, nein, das ist nicht Fantasie. In Nanomedizin gibt es unglaublich viel in dieser Richtung, also Nanopartikel, die sowohl diagnostisch wie therapeutisch eingesetzt werden. Aber man muss sich vorstellen, man ist heute in der Lage, jedes nur erdenkliche Nanoteile zu konstruieren. In jeder Menge auch. Und man kann dort eben zum Beispiel einen Behälter, einen Nanobehälter bauen. Man kann ein Medikament reinbringen. Man kann nachher aussen drüber sogenannte Rezeptoren anbringen. Und man kann nachher probieren, durch Injektion in die Blutbahn, das Teil an den Ort des Wirkens zu bringen. Und der erkennt das Teil dank diesen Rezeptoren, wo das es muss angehalten werden, wo das es muss andocken. Und der kann es nachher seine Wirkung entfalten. Es ist nicht so einfach, wie ich es jetzt erklärt habe, aber es geht in die Richtung. Es ist, jeder Einzelschritt ist vorgesehen und technisch hergestellt.
Und das wird schon praktiziert, damit wir das richtig verstehen. Oder ist das noch ein bisschen, gleich noch ein bisschen Zukunftsmusik?
Das ist noch in Entwicklung. Das ist nicht so einfach, eben, wie es tönt. Und vor allem, dass die Teile wirklich spezifisch dort hergehen, wo man sie will, ist eine relativ komplexe Angelegenheit. Man probiert zum Beispiel auch, diesen Teilen noch eine Magnetkomponente beizugeben oder sie überhaupt aus magnetischem Material herzustellen, damit man sie mit einem äusseren Magnetfeld allenfalls in die Nähe zumindest vom Wirkungsort dirigieren.
Über die Risiken, die diese Techniken auch haben könnten, reden wir später noch. Ich will zuerst noch, Peter Gehr, in meinem ersten Schritt mal die Nanoteile noch ein bisschen anschauen, damit wir es noch ein bisschen besser kennenlernen. Wie gross oder eben wie klein sind denn die eigentlich? Nano heisst ja Zwerg aus dem Griechischen. Wie klein sind die Teile?
Die sind unglaublich klein. Ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter. Das ist also eine Grösse, die man sich fast nicht vorstellen kann. In meinem Kopf tue ich immer sofort vergleichen mit Strukturen, die ich kenne, aus der Biologie, aus der Zelle. Und dann habe ich sofort den Bezug zu einem Nanoteil. In der Regel sind ja die Nanopartikel nicht einfach ein Nanometer, sondern viele sind so im Bereich 20-30 Nanometer. Und nachher gehen sie bis 100 nach Konvention. Biologisch gesehen und auch von der Wirkung, von der physikalischen Wirkung her gesehen, müsste man sogar mehrere hundert Nanometer grosse Teile noch dazu rechnen.
Aber die biologische Vergleich, das ist dann wie eine Zelle oder eben viel kleiner
wie
als eine Zelle?
Wie Bestandteile von einer Zelle. Ich habe überhaupt kein Gespür. Das ist ein interessantes Erlebnis, das ich mit meinem Freund, einem Astronom, hatte, der mir von Lichtjahren redet. Und das sagt mir nichts. Und wenn ich ihm von Nanometer rede, dann macht er auch nur grosse Augen. Also man kommt durch die Arbeit mit solchen kleinsten Materialien oder eben grössten Distanzen, kommt man nachher so, entwickelt man ein Gespür dafür.
In dieser kleinen Wanderausstellung, die in verschiedenen Schweizer Städten gezeigt wird, ist der Vergleich, dass Nanoteil zum Fußball, also langsam, damit man sich das auch wirklich vorstellen kann, ein Nanoteil in der Grösse zum Fußball ist wie der Fußball zu der Erde. Das ist etwas, was vielleicht ein bisschen hilft.
Das hilft sicher. Ihr könnt auch, wenn ihr beides schaut, wenn ihr ein Element in der Hand habt, wie zum, sagen wir, einen Apfel oder eine Orange, dann ist das vielleicht ungefähr zu vergleichen mit dem Mond, den ihr seht. Ist natürlich weiter weg und die Grössenverhältnisse kommen auch nicht so zum Tragen. Aber das stimmt.
Wie entstehen denn die Teile? Entstehen die im Labor? Werden die neu konstruiert? Werden die so eine Art abgeraspelt aus grösseren Teilen? Wie entstehen die Nanoteile?
Das ist richtig. Die entstehen zum Teil durch Malen von grösseren Teilen. Die entstehen durch Flammprozesse zum Beispiel auch. Das sind vielleicht die beiden hauptsächlichsten Produktionsmöglichkeiten von Nanoteilen.
Also Flammprozess, das Hitze auf die
einwirkt. Ja, richtig.
Und die Eigenschaften ändern ja offenbar bei diesen Nanoteilen sehr schnell. Können Sie da ein Beispiel geben?
Ja, zum Beispiel Gold in Mikrogrösse ist ein Goldblättchen, ist goldig, gelb. Und Gold in Nanogrösse wird rot.
Das ist rot, ja.
Zwar ein ziemlich dunkles Rot.
Und hat es auch ganz eine andere Wirkung? Weil das ist ja auch noch der Effekt davon, dass die Nanoteile dann sehr häufig eben ganz eine andere Wirkung haben als Ausgangsprodukt.
Die andere Wirkung kommt dadurch zustande, dass die Oberfläche relativ zum Volumen wesentlich grösser ist als in den grösseren Teilen. Und dadurch relativ zum Volumen viel mehr Atom oder Molekül an der Oberfläche sich befinden. Die Partikel, die kleinen, die Nanopartikel, sind darum wesentlich reaktiver.
Also sie reagieren schneller mit
schneller und heftiger.
Ist denn das auch der Effekt, den man merkt, jetzt, um es ein bisschen auf ein alltägliches Produkt zurückzubringen, wo eben in diesen Kleidern, wo dann Nanoteile drin sind, die Bakterien abtöten?
Jein.
Stimmt das, nicht.
Ich glaube nicht, dass man es so sagen kann, weil die Silber-Nanopartikel, wo Kleider damit sind, imprägniert wurden, die müssen zuerst Silberionen produzieren. Und erst Silberionen sind nachher antibakteriell.
Das ist also nicht ganz so einfach.
Aber es ist dort auch in der Oberfläche. Also in dem Sinn ist es dann gleich die Oberfläche, oder? Ich meine, je kleiner die Partikel sind, desto mehr Silberionen können daraus entstehen. Also durch eine Interaktion mit der Umgebung vom Silbernanopartikel.
Die grössere Oberfläche, das ist auch etwas Wesentliches bei diesen Nanoteilen, dass sie eben so eine grosse Oberfläche haben. Kann man da etwas sagen, wie gross denn die Oberfläche wird?
Das ist wahrscheinlich der Hauptaspekt. Wenn ihr das gleiche Volumen habt, wenn ihr einen Würfel habt und diesen Würfel in 100 kleine Würfel unterteilt, dann hat er eine extrem viel grössere Oberfläche bei genau gleichem Volumen.
Und die grössere Oberfläche ist neben dafür verantwortlich, dass die Wirkung von diesen Nanoteilen auch so gross und so überraschend auch in vielen Bereichen
sind. Richtig.
Machen wir einen Schritt vorwärts. Wir werden da sowieso nicht ganz hineinsehen in all die Aspekte von diesen winzig kleinen Teilen. Die Schweiz ist in dieser Nanoteile, Forschung, Entwicklung gut da. Wo steht die Schweiz? Was würden Sie sagen?
Sagen wir es bescheiden. Die Schweiz kann sicher mithalten mit der Spitzenforschung weltweit. Auch mit der Spitzenproduktion. Nicht was die Menge angeht, aber was das Material angeht.
Und ist das vor allem zurückzuführen darauf, auf die medizinische Forschung, die wir vorher darüber geredet haben, eben die, wo man dran ist, mit Nanoteilen ganz bestimmte Medikamente an einen Ort herzubringen, also Pharmaforschung Basel, oder gibt es da auch wesentliche andere Treiber?
Sicher nicht nur die medizinische Forschung von der Pharmaindustrie, sondern genauso die Forschung von den Universitäten und den eidgenössischen technischen Hochschulen mit ihren verschiedenen zugehörigen Bereichen, wie zum Beispiel TEMPA bei der ETH, die universitären Bereiche und eben dazu die zusätzlichen Bereiche von der ETH und der EPFL, produzieren unglaublich viel Resultat auf technischer Seite vor allem.
Und gibt's
technischer und materieller
Seite. Und gibt es da besondere Schwerpunkte jetzt in der Schweiz, wo man entwickelt, wo man dran ist, wo man die Nanoteile rausschürft und entwickelt?
Also bei Materialien, die aus Nanoteilen bestehen, einerseits, und bei Oberflächen, die aus Nanomaterialien bestehen, da ist sicher die Schweiz an vorderster Front dabei.
Und das schon seit dem Anfang eigentlich?
Seit manchem Jahr. Und das kommt vielleicht auch ein bisschen davon her, dass man in der Schweiz innovativ war. Man hat vielleicht mal etwas gewagt. Man hat ein bisschen provokativ geforscht und ist dadurch auf neue Sachen gestossen und hat auch neue Elemente, die man entwickelt hat, hat man nachher angewendet. Und das hat dazu geführt, dass wir einfach relativ rasch sehr viel weitergekommen sind in der Schweiz.
Und angefangen hat ja eigentlich auch alles in der Schweiz, oder? Im IBM-Forschungslabor in Rüschlicken hat man 1981 mit einem Rastertunnel-Mikroskop überhaupt die Werkzeuge zur Verfügung gestellt, um da einwirken oder anfangen mit dieser Nanotechnologie.
Die Technik wird als, ich weiss, ich habe das selber gesehen, als der Anfang von der Nanotechnologie bezeichnet. Und ich glaube, das ist nicht richtig. Weil das Rastertunnel-Mikroskop erlaubt, Oberflächen in atomarer Auflösung abzubilden. Und das ist es. Jetzt nicht einmal im Namen, ist Subnanobereich, wenn ihr so wollt, im atomaren Bereich. Und das hat mit Nanomaterialien nichts zu tun, mit Nanotechnik hat es sicher zu tun. Und ist revolutionär gewesen. Vorher hätte man das nicht können. Und der Binnig und der Rohrer haben da absolute Pionierleistung gebracht. Aber ganz besonders, was Nanomaterialien angeht, ist das nicht der Ursprung gewesen. Das hat schon früher angefangen.
Ah, und das Mikroskop hat einfach dazu geholfen, dass man es besser können beobachten konnte. Oder überhaupt hat können beobachten.
Ja, es ist ein Abbildungsinstrument, das aber eben über einen Unterbereich, wenn ihr so wollt, von der Nanotechnologie ausgeht. Es geht eben im Atomarbereich. Da sind wir nachher im Pico- oder Femtometer, wenn ich das richtig sagen könnte. Und nicht mehr Nanometer.
Ah, das ist dann noch kleiner.
Das sind Dimensionen kleiner.
Kann man sich dann definitiv nicht mehr vorstellen.
Da habe ich jetzt auch Mühe.
Kommen wir zu den Risiken, Peter Gehr. Wir haben jetzt geredet darüber, über all die Chancen, die diese neue Technologie eröffnet. Auch wirtschaftlich macht man sich ganz grosse Hoffnungen, dass da Produkte entstehen, die dann effektiv auch gefragt sind von den Konsumenten und zum Teil auch schon gefragt sind, natürlich. Risiken. Ich habe den Vergleich gelesen, dass man das mit Asbest vergleicht. Dort gibt es jedes Jahr noch 100'000 Tote als Spätfolge von diesen Asbest-Anwendungen. Ist das Panikmache oder ist das etwas, wo Sie würden denken, ja, auf diesen Vergleich kann man schon kommen?
Man kann auf diesen Vergleich kommen, aber der ist nicht stellvertretend zu nehmen für alle Nanopartikel. In keiner Art und Weise sogar.
Aber es ist gleich drastisch, wenn man auf diesen Vergleich kann kommen kann und sein, als jemand, der aus der Wissenschaftsseite kommt, das nicht einfach ablehnt.
Ihr müsst unmittelbar nachliefern, wenn ihr mit Asbest argumentiert, dass wir dann von den Kohlenstoff-Nanoröhrchen reden. Und zwar von einer bestimmten Art von Kohlenstoff-Nanoröhrchen. Nämlich solche, die in der Dimension und der Struktur gleich sind, ähnlich sind wie die Asbestfasern, die tatsächlich Lungenkrebs auslösen können. Und nur die. Und von allen anderen können wir in keiner Art und Weise das Gleiche sagen. Man hat von Titandioxid, wenn man es einschnaufen, in riesigen Zahlen, in grösster Menge, behauptet, dass es Krebs auslösen könnte. Das ist aber von mir aus gesehen ein Kunstprodukt, das passiert im Prinzip nicht. Titandioxid wird nicht eingeschnuffert, vor allem nicht in grossen Mengen.
Das heisst, Sie würden auf der einen Seite entwarnen, auf der anderen Seite aber auch zu dieser Aussage stehen, die Sie vor 3 Jahren schon mal gemacht haben, die Vorstellung, dass Sie nanoskalige Röhrchen müssen einschnaufen, die machen Ihnen Angst. Das würden Sie immer noch sagen?
Das sage ich immer noch. Absolut.
Ja. Und was ist denn die Angst, dass die Teile, dass sie eben, wir reden da von einem ganz kleinen Bereich von dieser Nanotechnik, dass die Teile eben über die Lungen ins Blut kommen?
Nein, das ist nicht das. Ich weiss nicht, ob ihr schon mal ein Haar eingeschnauft habt. Das kann mal passieren. Und das bleibt einfach stecken. Das ist für mich eine Vorstellung, die ich unmöglich finde. Und je tiefer in der Lunge, dass das passiert, desto weniger spüre ich wahrscheinlich von dem, aber desto schwieriger in der Wirkung könnte das sein. Und das zeigt sich nachher effektiv beim Asbest, wo das wirklich passiert ist.
Aber die Möglichkeit, dass die Nanoteile im Körper tatsächlich kommen, ins Blut kommen und dann im ganzen Körper verteilt werden, die gibt es? Oder ist das auch etwas, wo gar nicht stimmt?
Nein, das habe ich sogar selber experimentell während meiner Forschungsjahre können nachweisen, dass Nanopartikel, und zwar nur Nanopartikel, grössere nicht, da muss ich auch sagen, bis ein paar wenige hundert Nanometer im Durchmesser, die haben die Möglichkeit, wenn sie abgelagert werden, auf der inneren Lungenoberfläche durch das Gewebe durch ins Blut zu gelangen. Und das heisst, und das haben Kollegen von mir in München am Helmholtz-Institut gezeigt, wenn die Partikel ins Blut gelangen, können sie im ganzen Körper verteilt werden und in alle anderen Organe gelangen. Ins Herz, in die Leber, in die Nieren oder auch ins Hirn.
Und da weiss man aber dann nicht, was passiert mit den Nanopartikeln.
Das ist wichtig. Was wir können zeigen, es ist eine sehr kleine Menge. Es ist eine grosse Zahl, wenn man sie zählt. Über das haben wir vorhin geredet. Aber es ist im Prinzip eine kleine Menge. Aber man weiss erstens noch nicht, wie sie in die Organe gelangen, wie sie austreten aus dem Blut. Und man weiss heute noch nicht, was sie dort wirklich machen.
Ist denn nicht eigentlich wahnsinnig gefährlich, dass man so Teile produziert, die könnten in den Körper gelangen und man weiss gar nicht, was die Teile dort könnten verursachen?
Das ist nicht das Problem. Unser Organismus mit sehr viel Fettig. Und während wir hier jetzt das Gespräch miteinander führen, schnaufen wir beide mit jedem Atemzug Millionen von Teilen ein, unter anderem Nanoteile. Und mit dem wird die Lunge fettig. Die schaffen wir wieder raus oder wir müssen uns irgendwie entsorgen, innerlich. Das ist nicht das Problem.
Sondern das Problem liegt dann wo?
Das Problem, es ist auch nichts Neues, oder? Das ist immer passiert. Es ist alle Nanopartikel aus Verbrennungsprozess, und da könnten wir ja zurückgehen bis zu den Höllenbewohnern, die haben wir eingeschnaufen. Das Problem ist, dass bestimmte Arten von Nanopartikeln eventuell könnten in den Organen ein Problem verursachen. Das wissen wir aber einfach noch nicht.
Das nationale Forschungsprojekt 64, das Sie ja leitet, wo solche Risiken zum Teil untersuchen soll, geht das genau in diese Richtung?
Das ist eine von den Richtigen.
Und erwartet man da Resultate? 2015 soll das abgeschlossen sein.
Erwarten ist viel gesagt, aber hoffe tue ich natürlich, dass wir etwas rausbringen, das uns ein bisschen weiterbringt und ein bisschen mehr sagt zum Risiko, respektive das Risiko besser beurteilen.
Und die Frage vom Moratorium, wie man sie in der Gentech kennt, hat sich die eigentlich bei der Nanotechnologie auch mal gestellt?
Es ist etwa die aufgebracht worden. Moratorium ist für mich, ehrlich gesagt, ein bisschen ein Reizwort. Denn wir lösen keine Probleme mit dadurch, dass wir verbieten, darauf zu arbeiten und darauf zu forschen.
Gut, Sie sind Präsident vom Stiftungsrat von Genswiss. Kein Freund von Moratorien, auch dort nicht, nehme ich an.
Nein.
Will man die Entwicklung behindern? So?
Absolut. Absolut.
Aber umgekehrt Risiken, würden Sie einfach sagen, ja, man erforscht zwar, man wüsste zwar noch nicht so recht, was die Nanotechnologie für Ursachen hat, aber man müsste das in Kauf nehmen.
Wenn ihr jetzt die Risikoforschung mit einem Moratorium belegen, das heisst, die Risikoforschung stoppen, gut, erstens macht es die Welt rund um uns herum und zweitens bleiben wir einfach stehen, an dem Ort, wo wir aufgehört.
Was eigentlich erstaunlich ist, bei der Gentechnologie gibt es immer wieder Aufschrei, Gruppen, die auch protestieren. Eben, es gibt das Moratorium, bei der Nanotechnologie gibt es das viel weniger. Können Sie das irgendwie sich erklären, warum das so ist?
Ja, bei der Gentechnik hat sich das entwickelt. Es ist ja überhaupt kein Problem bei medizinischen, bei der sogenannten roten Gentechnik, wo Medikamente produziert werden, gentechnisch. Und es ist ein riesiges Problem, das man daraus gemacht hat, das sich entwickelt hat bei der sogenannten grünen Gentechnik, also bei den Pflanzen, bei den gentechnisch veränderten Pflanzen. Und ich glaube, Gentechnik ist grundsätzlich, ist heute wahrscheinlich nicht mehr so problematisch, zumindest eben bei der roten Gentechnik nicht. Die Gentechnik ist etwas, was wirklich an den Grundfesten von uns, vom Mensch, rüttelt oder scheint zu rütteln. Nämlich eben an der Genetik und da sind wir vielleicht ein bisschen sensibler, als wenn man es probiert, sich vorzustellen, dass ein Nanopartikel in einen Kern reinkommen kann. Ob schon das schon gezeigt worden ist.
Die Risiken könnte man eine eigene Sendung machen. Ich würde aber zum Schluss noch etwas ganz anderes fragen, nämlich wieder zu den Chancen gehen. Nanotechnologie, habe ich gelesen, die dominierende Technik vom 21. Jahrhundert. Ist das ein Satz, den Sie auch wieder sagen?
Das ist interessant. Als ich das gelesen habe, habe ich das nicht gefunden. Und nachher, habe ich eure E-Mail bekommen, bevor ich an das 50-Jahres-Jubiläum von der EMPA gefahren bin. gestern. Und wenn ich dort schaue, was läuft in der Forschung, in der EMPA, dann ist sicher Nanoforschung ein Schwergewicht. Das ist ganz etwas Unglaubliches. Und ich glaube, das darf man schon, man darf das schon als eine Spitzenforschung, eine führende Forschung, eine technische Entwicklung bezeichnen, die seinesgleichen sucht.
Gut, dann lassen wir das da so stehen und warten auf das Resultat von dem Nationalfondsprojekt über Chancen und Risiken auch von dieser Nanotechnologie. Peter Gehr, besten Dank für das Gespräch.
Merci.
Der Leiter vom Nationalforschungsprojekt 64, der MTMA, der die Risiken von Nanopartikeln untersucht, Peter Gehr, ist Gast vom Urs Sigrist im Tagesgespräch. Wenn die Wanderausstellung zum Thema Nanoteile bei Ihnen in der Nähe ist, erfahren Sie auf unserer Internetseite. Dort gibt es auch das Tagesgespräch zum Nachhören oder auch zum Abladen als Podcast, wie auch das ganze Rendezvous.